Wenn ich heute ein privates Elektroauto habe und ich plane es anzuschaffen, dann arbeite ich natürlich gerne dort, wo ich am Firmenstandort eine Lademöglichkeit habe. Wenn da alle mitmachen und ihren Stellhebel oder ihre Aufgaben sozusagen erfüllen, dann ist es natürlich so, dass wir in diese Mobilitätswende relativ schnell vorankommen. Und wer jetzt schon beginnt, hat natürlich die Nase vorn. Das ist eine Disruption, das muss man auch wissen. Es ist Zerstörung von Altem hin zu Neuem. Und wir sind mittlerweile weg vom Hype. Es ist tatsächlich ein Trend, der natürlich da bleibt.
What goes on? Der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl.
Herzlich willkommen bei What goes on? Dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. In der heutigen Episode widmen wir uns einem Akteur, der für viele ganz überraschend viel zur Mobilitätswende beiträgt, nämlich dem österreichischen Mobilitätsclub, besser bekannt auch als ÖAMTC. Was tut sich in Sachen E-Ladeinfrastruktur und der Emissionsreduktion? Wir stellen heute auch einen Total Cost of Ownership-Vergleich an und beleuchten regulatorische Aspekte. Zudem, wie können Unternehmen ihre Flotte elektrifizieren und wo liegen die größten Hebel, um Klimaziele auch im Mobilitätsbereich zu erreichen? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Organisatorin der EMOCON sowie auch Senior Managerin der B2B-Kooperationen Elektromobilität beim ÖAMTC. Herzlich willkommen, Marcella Krall. Schön, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung, Katrin.
Der Umstieg auf die E-Mobilität, vor allem auf die betriebliche E-Mobilität, ist für viele Unternehmen auch mit hohen Anschaffungskosten assoziiert. Wobei das Bild ändert sich, wenn wir genauer hinschauen, und zwar Total Cost of Ownership. Da näher beleuchten. Wie unterscheiden sich jetzt die Gesamtkosten über die Nutzungsdauer eines E-Fahrzeugs im Vergleich zu jener eines Verbrennermotors?
Ja, die tatsächlichen Kosten, die Gesamtkosten eines Fuhrparks belaufen sich tatsächlich nicht nur auf die Anschaffungskosten. Mittlerweile haben wir sogar schon bei einigen Modellen Preisparität, dass der Verbrenner gleich teuer oder günstig ist wie das Elektrofahrzeug und umgekehrt. Aber es geht ja dann weiter. Es geht dann um Rabatte. Wie schaut es mit den Rabatten aus? Das ist dann der tatsächliche Anschaffungswert. Und auch die Finanzierung. Also ein großer Posten bei einer TCO-Rechnung ist tatsächlich die Finanzierung. Da kann ich vieles falsch machen, schon bei der Anschaffung. Ich kann aber vieles auch falsch machen beim Treibstoff. Das heißt, welchen Energieinhalt nehme ich, beziehungsweise welche Kosten habe ich dann tatsächlich beim Elektrofahrzeug. Aber es geht dann weiter. Ich habe dann eine Leasingrate. Und in dieser Leasingrate sind schon sehr viele Kosten drinnen. Es ist ja nicht nur der Anschaffungswert drinnen, sondern es ist die Verzinsung drinnen, aber es ist auch der Restwert drinnen. Und wenn wir uns eine Leasingrate anschauen, wir haben vielleicht ein Drittel Anschaffungskosten, ein Drittel Anzahlung, ein Drittel Leasingrate und dann haben wir ein Drittel Restwert. Und der Restwert bestimmt eigentlich die Höhe der Leasingrate. Aber wenn wir uns tatsächlich die TCO-Rechnung anschauen, dann ist es ja nicht nur die Anschaffung und die Finanzierung. Das sind ja auch Fixkosten, wie zum Beispiel eben Treibstoffkosten, Versicherungskosten. Wir haben jetzt beim Elektrofahrzeug zwar die motorbezogene Versicherungssteuer dabei, aber die ist nicht so ausschlaggebend, um diesen Business Case jetzt zu kippen. Ganz wesentlich sind die Instandhaltungskosten, also Service, Wartung, Reparaturen. Und da gewinnt das Elektrofahrzeug tatsächlich schon heute. Und bei all diesen Positionen, also wie Versicherungskosten und Reifenkosten zum Beispiel, sind überall auch Umsatzsteuerkosten dabei. In einer TCO kann ich natürlich auch abbilden die Nova, die Einkommensteuer und die Lohnnebenkosten. Und wenn ich das alles zusammen subsumiere, kommt tatsächlich bei einer 48-Monatsrechnung oft schon heraus, dass das Elektroauto günstiger ist als der Verbrenner.
Da gibt es jetzt zahlreiche Kostenblöcke, du hast schon viele jetzt genannt, wie Energieversicherung, Restwert ist schon gefallen oder auch die Ladeinfrastruktur. Welche Kostenblöcke sind für ein Unternehmen da am relevantesten? Also gerade in der Funktion, in der ihr euch als ÖAMTC befindet, ihr beratet da ja auch Unternehmen. Wie geht ihr an diesen Vergleich heran? Welcher Kostenblock zählt?
Also ganz wichtig ist einmal das richtige Fahrzeug für den richtigen Einsatzzweck. Da beginnt es eigentlich schon. Und das mache ich in einer Car-Policy. Dort bestimme ich, in welcher Anspruchshöhe bekommst du zum Beispiel ein Dienstfahrzeug. Und das unterscheidet sich von einem Benefit-Car oder tatsächlich von einem Fahrzeug, wenn du jetzt im Außendienst bist. Da kann man viel falsch machen, viel richtig machen. Ein großer Kostenblock ist natürlich der Treibstoff. Beim Elektrofahrzeug habe ich immer die Möglichkeit, auf drei verschiedenen Arten zu laden. Ich kann günstig daheim laden, das heißt Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter daheim zu schaffen, ist ein riesiger Hebel, um die Treibstoffkosten runterzubringen. Ich kann AC laden, günstiger natürlich, auch am Firmenstandort. Oder ich kann DC laden, öffentlich, und das ist meistens der teuerste Wert. deswegen beraten wir schon Unternehmen zu sagen, schaut doch, dass diese Wertschöpfung und diese Kosten bei euch bleiben und dass ihr die Mitarbeiter auch eine Lademöglichkeit daheim schafft. Und ein wichtiger Punkt ist schon der Restwert, du hast das angesprochen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass viele Modelle, ich vergleiche immer Gleiches mit Gleichem, also 200 PS Verbrenner muss ein 200 PS Elektrofahrzeug gegenübergestellt werden. Und da ist es mittlerweile schon so, dass die Restwerte beim Elektroauto höher sind als beim Verbrenner. Und dann ist das natürlich sehr wohl ein Business Case.
Die Unternehmen schauen ja viel öfter auch schon in Richtung Nachhaltigkeit, auch wenn es um den Fuhrpark geht. Also es zählen nicht nur noch die Fuhrparkkosten alleine, sondern auch die CO2-Bilanz. Da gibt es jetzt Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Vielleicht kannst du für unsere ZuseherInnen und ZuhörerInnen ganz kurz erklären, wofür steht das denn? Und warum sind vor allem im Rahmen der betrieblichen Mobilität Scope 1 und Scope 3 so von Relevanz?
Ja, danke. Es ist ganz wichtig, weil wir müssen ja verstehen, warum passiert diese Transformation? Warum beschäftigen sich Unternehmen oder Fuhrparks überhaupt mit E-Mobilität? Bis jetzt war es ja sehr bequem. Ich habe dir ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt auf 48 Monate, du hast eine Tankkarte bekommen und das war's dann. Ich hatte keine eigene Tankstelle, sondern das war einfach ausgemacht. Und jetzt muss sich der Fuhrparkleiter mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen. Aber warum muss er das tun? Weil es natürlich eine Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt. Gerade bei Banken, zum Beispiel Versicherungen, die machen das schon seit mehr als 10 Jahren und die transformieren in Scope 1 und Scope 3 tatsächlich die Mobilität. Weil in Scope 1 und in Scope 3 habe ich das Mobilitätsmanagement drinnen. Scope 1 ist der direkte Fuhrpark, das sind die direkten Emissionen meines eigenen Fuhrparks. Und den zu elektrifizieren ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ich sage das jetzt so profan. In Scope 2 habe ich die indirekten Kosten, praktisch die zugekaufte Energie. Und da ist es auch nicht wurscht, habe ich eine PV-Anlage am Dach, habe ich Ökostrom, wie kann der Mitarbeiter laden und wie ist mein Stromliefervertrag? Also hat auch mit Mobilität zu tun und mit den Kosten. Und in Scope 3, und das ist das schwierigste Scope eigentlich, sind es auch die indirekten Kosten, die ich auch zukaufe, zum Beispiel durch Geschäftsreisen, zum Beispiel durch Transportunternehmen, die mich ja beliefern. Oder zum Beispiel auch der Pendelverkehr. Das heißt, wie kommst du zu mir ins Unternehmen? Kommst du CO2-neutral mit dem eigenen Elektroauto? Oder kommst du vielleicht mit einem Jobrad, Klimaticket oder solche Dinge? Oder kommst du tatsächlich mit dem Verbrenner? Und in diese Scopes schaut man sich ganz genau an und dann löst man das, indem man den Fuhrpark als allererstes transformiert.
Wie können die Firmen jetzt diese Emissionen senken, also wie zum Beispiel aus Geschäftsreisen, aus Pendelverkehr oder aus der Lieferkette?
Also da gibt es ganz viele Hebel. Also gerade Scope 1, habe ich eh gesagt, Fuhrpark einfach auf Elektrofahrzeuge umstellen, schauen, dass es eine Ladeinfrastruktur gibt, zumindest einmal am Firmenstandort. Das bedeutet aber auch Scope 3, wenn ich heute ein privates Elektroauto habe und ich plane es anzuschaffen, dann arbeite ich natürlich gerne dort, wo ich am Firmenstandort eine Lademöglichkeit habe. Vielleicht sogar günstiger, als der Strom draußen oder dass der Ladevorgang draußen kostet. Wir haben Jobrad, Jobtickets, das sind natürlich alles Hebel, wo ich sage, ich muss nicht unbedingt sozusagen mit dem eigenen Verbrenner ins Unternehmen kommen, sondern kann halt alternativ auch ins Unternehmen kommen. Auch natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie schaut aus die öffentliche Anbindung? Und weil du gesagt hast, die Transportunternehmen, die Lieferanten, die konditioniere ich natürlich in so einer ESG-Betrachtung oder Nachhaltigkeitsbetrachtung, dass ich sage, bitte Lieferant, wenn du bei dieser Ausschreibung mitmachen möchtest, dann erwarte ich von mir, dass du deine Lieferungen mit deinem Nutzfahrzeug elektrisch zu mir bringst oder mit einem schweren Nutzfahrzeug kommst. Weil ein großer Hebel in Scope 3 ist schon auch zum Beispiel der Abfall. Und gerade was Abfall betrifft, öffentliche Beschaffung, da gibt es auch die Clean Vehicle Directive, also die müssen einen gewissen Prozentsatz der angeschafften Fahrzeuge in der öffentlichen Beschaffung müssen elektrisch sein. Das heißt, wir werden jetzt da draußen ganz, ganz viele Sonderfahrzeuge, auch Müllfahrzeuge sehen, die elektrisch sind, weil die genau diese Transformation auch mitmachen müssen.
Wir wissen aber, Mobilität dreht sich jetzt nicht immer nur um die Mobilität selbst, sondern sehr viel auch um die Daten dahinter. Ja. Worin liegen die Schwierigkeiten, gerade für Scope 3 eine Datenerfassung zu betreiben?
Ja, du sprichst das ganz Wichtiges an. Wie bekomme ich Pendlerdaten zum Beispiel? Ja, du magst natürlich Umfragen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das muss natürlich klar dargestellt werden. Wenn ich einen Parkplatz zum Beispiel am Firmenstandort habe, tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter, weil dann weiß ich, okay, der Mitarbeiter hat an Firmenstandort eine Parkmöglichkeit, aber auch eine Lademöglichkeit. Das heißt, du beginnst damit Umfragen. Es ist ganz schwierig von Unternehmen CO2-Daten zu bekommen, teilweise wissen sie es selber nicht, muss man auch dazu sagen, wird aber dazu führen, dass ich mir eher den Lieferanten nehme, der mir diese Daten liefern kann. Also das heißt, da sind wir schon eigentlich bei der Lösung und deswegen ist das ein Instrumentarium, um diese berühmte Energie- oder Mobilitätswende auch weiter voranzutreiben. Und wenn da alle mitmachen und ihren Stellhebel oder ihre Aufgaben sozusagen erfüllen, dann ist es natürlich so, dass wir in diese Mobilitätswende relativ schnell vorankommen.
Regulativ hat sich ja jetzt auch etwas getan, und zwar auf EU-Ebene. Da gab es jetzt erstmals verbindliche Vorgaben für die Ladeinfrastruktur, die da auf den Weg gebracht wurde, und zwar mit der Alternative Fuels Infrastructure Regulation, kurz auch als A4 bekannt. Welche Anforderungen sind daraus jetzt für die Unternehmen besonders relevant? Welche Regeln betreffen zum Beispiel die Mindestladeleistung, die Bezahlsysteme oder auch, Schlagwort, Standardtransparenz?
Ja, es ist ganz wichtig, dass jetzt kommen nämlich die Menschen, wo die E-Mobilität eigentlich und die Ladeinfrastruktur funktionieren muss. Also diese Early Adopter, die gesagt haben, ja, also ich knie mich da hinein und schaue, wo ich am besten laden kann, das ist bald vorbei. Und die A4 ist endlich einmal ein Regelwerk, ein Rahmenregelwerk, an das sich alle zu halten haben, um die E-Mobilität transparent, aber auch vergleichbar zu machen. Und das bedeutet, wenn du zu einer Ladestation kommst und keinen Ladevertrag, keinen Vertrag mit einem Ladeproduktanbieter hast, dann musst du in ganz Europa trotzdem laden können. Und da sagt die A4 ganz klar, Ladestationen mit mehr wie 50 kW DC müssen ein Direct Payment Terminal haben, müssen auch tatsächlich in der Datenfolge genau aufzeigen, was kostet mich dieser Ladevorgang beim Starten schon. Das ist ganz wichtig. Und diese Daten müssen auch übertragen werden und sichtbar sein in den jeweiligen Apps. Das heißt, das wird dazu führen, dass in ganz Europa die Mobilität, die E-Mobilität ankommt, und bedeutet natürlich auch, dass man gewisse Daten eintakten muss. Das heißt, für den eigenen Fuhrpark, ganz wichtig, wenn ich eine Ladeinfrastruktur am Firmenstandort plane oder umsetzen möchte, muss ich mich daran halten. Das heißt, ich muss mich auch daran halten, dass Kilowattstunden genau abgerechnet wird, auf tatsächlich europäischer Ebene, am transeuropäischen Straßennetz ist es so, dass wir in Zukunft alle 60 Kilometer Schnellladeinfrastruktur vorfinden müssen. In Österreich ist die ASFINAG damit betraut. Und die A4 ist nicht irgendwas, das steht faktisch über dem nationalen Recht. Das heißt, das muss umgesetzt werden und das relativ rasch, damit wir einfach diese Versorgungssicherheit haben. Für den einzelnen Konsumenten bedeutet das, ich kann darauf vertrauen, dass das nicht nur transparent ist und auch überschaubar ist, sondern ich kann wirklich vergleichen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in der E-Mobilität, weil wenn du heute tankst, dann ist es ganz klar, du kannst mit einer Tankkarte tanken, du kannst mit deiner Kreditkarte tanken, du kannst mit deinem Handy tanken und du kannst bar zahlen. Und das ist bei der E-Mobilität derzeit noch nicht der Fall überall, aber die A4 sorgt genau für das.
Ich erinnere das ein bisschen an die Vereinheitlichung der Stecker, der Adapter. Jetzt muss man sagen, die Mobilität ist einfach komplexer. Deswegen da auch noch die Frage, es kommt zu dieser Vereinheitlichung und dadurch zu mehr Transparenz und dass die Menschen sich in ganz Europa bewegen können und genau wissen, was sie erwarten. Nur gibt es da auch Hürden, die noch im Weg stehen? Gibt es da Barrieren, besonders für Unternehmen?
Es gibt schon Barrieren, weil wir sprechen von Investitionskosten. Also das ist jetzt kein Selbstläufer, weil Firmen natürlich genau rechnen. Und die gehen davon aus, wie viele Leute können bei mir laden, welchen Stromtarif habe ich selbst, was sind meine Investitionskosten. Und irgendwann muss ich das natürlich auch rechnen. Aber das rechnet sich natürlich, weil die E-Mobilität wird nicht weniger werden in nächster Zeit. Aber natürlich, ich brauche ein Direct Payment Terminal, ich brauche einen Payment Provider im Hintergrund, ich brauche auch einen Betreiber natürlich, der mich unterstützt, dass ich keine administrativen Aufwände habe. Und das Ganze muss natürlich sauber dokumentiert sein, auch mit einem Reporting, mit einem regelmäßigen. Aber es gibt zum Glück auch Förderungen. Es gibt ja auch die THG-Prämie. Also wenn ich viel Ökostrom in den Verkehr bringe, dann können sich Mineralölkonzerne mit meinen Zertifikaten ein bisschen freikaufen. Das bedeutet eigentlich, dass die THG-Prämie ist ja keine staatliche Förderung, sondern wirklich eine Förderung, wo eigentlich die Verbrenner die E-Mobilität finanzieren. Und das hat noch keiner so richtig verstanden, dass das eigentlich dazu führen wird, dass dieses Inverkehrbringen von viel CO2 in Zukunft natürlich teurer werden wird, als auf E-Mobilität umzusteigen. Und wer jetzt schon beginnt, hat natürlich die Nase vorn.
Ich höre durch, es geht in die richtige Richtung. Wir können die E-Mobilität endlich in die große breite Masse bringen und nicht nur die Early Adopters, die draufsetzen. Letztes Jahr wurde ein Buch veröffentlicht, da warst du auch involviert, und zwar nennt sich das Praxishandbuch Nachhaltiges betriebliches Mobilitätsmanagement. Welche Beispiele daraus haben dir ganz besonders imponiert?
Ja, Katrin, da kann ich da viele Beispiele nennen. Also ein großes Beispiel ist zum Beispiel die Österreichische Post. Ja, was hat die gemacht? Die hat gesagt, wir möchten, dass unsere Zusteller zu Hause laden können. Warum sollen die zu Hause laden können? Weil die natürlich am nächsten Tag ja, in ein vorgewärmtes oder vorgekühltes Fahrzeug einsteigen, keine Zeit, und das ist Arbeitszeit, Ladezeit, keine Zeit an einer Ladeinfrastruktur verbringen müssen und noch den Benefit haben, dass sie tatsächlich sachbezugsbefreite Ladung zu Hause tatsächlich Geld bekommen für diesen Ladevorgang. Und das ist meistens mehr, als ihr eigener Strom ist. Also als Beispiel für heuer waren es ja diese 35,889 Cent pro geladener Kilowattstunde. Bis zu diesem Betrag konntest du sachbezugsbefreit deine Ladung zu Hause rückvergütet bekommen vom Arbeitgeber. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel, du hast eine PV-Anlage am Dach, ja, und hast nur 9 Cent pro Kilowattstunde, das Gap dazwischen sind tatsächlich deine Einnahmen. Für die Post oder für das jeweilige Unternehmen hat es den Vorteil, dass die natürlich günstigere Ladekosten haben in ihrer TCO-Rechnung, wie wir vorhin gesprochen haben, weil öffentliches Laden um den Betrag eigentlich kaum möglich ist. Ein wichtiges Beispiel war zum Beispiel auch SAP. Also in dem Buch ist auch herausgekommen, SAP mit 30.000 Fahrzeugen hat zum Beispiel ein Mobilitätsbudget für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dargestellt. Bedeutet, um diesen Betrag X kannst du im Monat deine Mobilität ganz einfach bequem und gemütlich und CO2-neutral vonstatten bringen. Es gibt so Beispiele wie Blum zum Beispiel, die haben eine eigene Mobilitätsmanagerin. Blum ist eine Beschlagefirma in Vorarlberg. Die haben sogar ausgerechnet, wie oft umkreisen sie die Welt, wenn sie zum Firmenstandort kommen. Und das ist wirklich beeindruckend. Was haben die gemacht? Die haben so eine Art Gamification gemacht. Ja, also wer hat jetzt wer kommt am ökologischsten eigentlich ins Unternehmen? Aber natürlich auch ein Jobrad, Klimaticket und solche Dinge. Und ein ganz wichtiges, spannendes Beispiel war zum Beispiel, wie könnte ich, wenn ich jetzt von Wien nach Salzburg fahre, es ist eine Dienstreise, wie bringe ich die Leute zum Beispiel auf die Schiene? Und da war ein Modell, ja, du bekommst, wenn du mehr als 70 Minuten im Zug sitzt und du weißt das schon vorher, dass du nach Salzburg fährst, bekommst du zum Beispiel ein Erste-Klasse-Ticket, damit du dort arbeiten kannst. Dann steigst du in Salzburg um in dein Carsharing-Modell. Also das gibt's alles und deswegen ist der Fuhrpark oder die Fuhrparkleiterin, Fuhrparkmanagerin wird immer mehr zur Mobilitätsmanagerin. Es geht um deine Mobilität ganzheitlich zu sehen und wir müssen den Fuhrpark schon ernst nehmen, weil da geht's nicht darum, dass es jetzt nur Benefit-Car ist und Spaß macht, sondern da werden wirklich Waren von A nach B transportiert und die Ware wird einen CO2-Wert haben. Und das wird aufgerechnet werden und deswegen ist das Ding, mit dem ich es transportiere, das muss halt so nachhaltig oder sinnvoll wie möglich sein.
Da kommt auch schon so ein kleiner Appell durch aus diesen ganzen Beispielen, nämlich es geht nicht mehr um einen Fuhrparkmanager, Managerin, sondern um einen Mobilitätsmanager oder Managerin. Welche weiteren Tipps zur konkreten Umsetzung zur Elektrifizierung von Unternehmensflotten hast du?
Also was ganz wichtig ist, die Leute mitzunehmen. Ja, weil auch die TCO-Rechnung, über die wir gesprochen haben, wir haben selber über die finanziellen Möglichkeiten, Steuern, Abgaben, auch Belegwesen gesprochen. Das sind alles Kostenblöcke. Aber der wichtigste Kostenblock auch bei einer TCO-Rechnung ist der einzelne Mitarbeiter. Also der kann dir eine TCO-Rechnung komplett zerschießen, wenn er mehrere Schäden hat im Laufe der Zeit, wenn der unsachgemäß mit diesem, ich sage mal, Arbeitsgerät umgeht. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und auch bei so einer Transformation, so Bewusstseinsbildung. Ich kann den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin unterstützen, indem ich sage, ja, du kommst mit dem Fahrrad. Wir haben das zum Beispiel auch bei uns beim MTC. Du hast aber die Möglichkeit, dich hier zu duschen, umzuziehen. Ja, du hast deinen eigenen Spind, wo du deinen Helm ablegen kannst. Ja, bis hin, dass ich natürlich schaue, dass ich Ladeinfrastruktur am Firmenstandort plane. Aber man muss wirklich die Menschen mitnehmen und sagen, was möchtest du eigentlich? Und wir haben mittlerweile, sehen wir auch, wenn sich Mitarbeiter auch bewerben, die wollen in einem, wie soll ich sagen, in einem nachhaltigen Unternehmen auch arbeiten. Also Stichwort Fachkräftemangel. Ja, bei welchen Unternehmen möchtest du denn eigentlich arbeiten? Natürlich bei einem Unternehmen, wo es dir gut geht, wo du dich wohlfühlst, wo du nicht gestresst irgendwo ankommen musst, wo du vielleicht noch einen Parkplatz suchen musst oder solche Dinge. Oder wo du dein eigenes Elektrofahrzeug zu einem fairen Preis und gescheit laden kannst.
Das hat ja auch viel mit den Werten, mit der Unternehmenskultur und der Haltung eines Unternehmens zu tun. Da fällt die E-Mobilität auf jeden Fall auch hinein. Wir haben ja vorher schon ein wenig geplaudert, da ist immer wieder der Begriff Popcorn-Effekt gefallen. Das ist so gut bei mir hängen geblieben. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen und ZuseherInnen dann noch mitgeben. Was ist denn der Popcorn-Effekt?
Ja, das ist so ein Begriff, der kommt auch im Buch vor, wo man sagt, wie erkennt man eigentlich einen vormaligen Hype von einem Trend. Und du kannst ja den Hype-Cycle nach Gartner nennen. Ja, das ist nichts anderes als der technologische Errungenschaft. Die passiert einmal von jetzt auf gleich und dann hast du so diesen wahnsinnigen Hype und jeder möchte es haben. Und irgendwann kommt dann das Tal der Enttäuschung. Und dann gibt es halt das Plateau, den, ja, das den Pfad der Erleuchtung und die Produktivität. Aber im Popcorn-Effekt ist es nichts anderes. Dass dann in einer Pfanne Körner, die erhitzt du, da passiert damit gar nichts. Ja? Und wenn wir uns überlegen, da sind jetzt Fahrzeuge da drinnen. Ja? Fahrzeuge, die vielleicht einmal noch gar nichts können, aber wenn sie aufpoppen, wären sie Elektrofahrzeuge. Und wenn du sagst, okay, am Anfang tut sie noch nichts, noch nicht viel, weil die Außenhaut ist noch nicht heiß genug, ich drehe jetzt heißer auf, jetzt poppt das erste Popcorn auf. Ja? Also in dieser Pfanne hast du plötzlich einen weißen Punkt. Dann gibt es Leute, und das war in der Vergangenheit oft so, die gesagt haben, ja gut, ein Popkörnchen ist eh nett, aber wir haben so viele Probleme noch, die wenden sich ab von dieser Pfanne und sind halt dann nicht dabei. Aber die, die bei dieser Pfanne bleiben, sehen dann plötzlich, hey, da kommt das nächste Popcorn. Auf einmal ist diese Pfanne mit pop, ist auf einmal voll. Und das sind die Leute, die halt bei dieser Transformation mitmachen und, wie soll ich sagen, mitpartizipieren können an dieser Energiewende. Es ist nichts anderes, als zu erkennen, was ist ein Hype und was ist ein Trend. Und wir sind mittlerweile weg vom Hype. Es ist tatsächlich ein Trend, der natürlich da bleibt.
Und diese Firmen, die du vorher auch genannt hast, die da VorreiterInnen sind, wie die Österreichische Post oder SAP, die zeigen, dass es funktioniert. Und die Pfanne, da wird es jetzt ganz schön aktiv, da poppt das Popcorn. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir wechseln jetzt ein bisschen Thema Richtung Flugrettung. Wobei ganz so nicht, aber wir sind ja heute hier am Standort der ÖAMTC Flugrettung im 3. Wiener Gemeindebezirk. Das ist einer von 18 Flugrettungsstandorten, die aktuell mit Ladelösungen ausgerüstet werden. Was ist denn das Besondere an diesem Projekt? Worauf muss man achten, wenn man an so einem, ich sage es jetzt ganz bewusst, sensiblen Standort, weil ja da der Helikopter auch landet, Ladelösungen baut?
Ja, genau, ist dasselbe Thema, was wir vorhin gehabt haben. Es geht darum, wir haben bei den Hangars natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein privates Elektrofahrzeug haben. Wir haben dort PV-Anlage am Dach und diesen Ökostrom sinnvoll zu nutzen, in eine Ladeinfrastruktur hineinzugeben und die Mitarbeiter können bequem am eigenen Firmenstandort laden. Das Besondere dort ist natürlich, dass wir keine öffentliche Ladeinfrastruktur dorthin bauen können. Wir nicht haben, dass die Leute dort am Hangar herumlaufen, ist auch gefährlich. Aber es ist convenient, es ist bequem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eh schon einen sehr anstrengenden Job haben natürlich und auch nicht unbedingt ums Eck wohnen. Also das heißt, da sind wir wieder bei Scope 3, wie kommen meine Mitarbeiter ins Unternehmen? Und das ist ein ganz wichtiger Business Case, wo man sagt, ja, ich kann es dem Mitarbeiter angenehm machen, dass er wirklich sich keinen Kopf machen muss, wenn er dann am Abend heimfahren möchte, dass er wirklich ein vollgeladenes Fahrzeug am Firmenstandort vorfindet und einfach losfahren kann. Ja.
Zum Schluss unserer Episode habe ich noch eine sehr persönliche Frage an dich. Und zwar, was bedeutet es für dich, die Mobilitäts- und Energiewende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Ja, es macht Spaß, ist das eine natürlich. Also ich will jetzt gar nicht heroisch da denken, aber es ist immer ein Teamwork. Man lernt natürlich im Team ganz viel dazu. Und es ist halt, wie gesagt, sinnstiftend. Ja. Wir machen nichts Bösartiges. Es ist eine Disruption, das muss man auch wissen. Es ist Zerstörung von Altem hin zu Neuem. Und das ist natürlich spannend, da mittun zu dürfen. Und ich habe das Privileg, mit Leuten zu arbeiten, die das auch wollen. Also, und die auch Lösungen suchen. Und da können wir natürlich gut unterstützen.
Marcella, vielen lieben Dank für das ehrliche und offene Gespräch rund um das Thema E-Mobilität.
Danke, Katrin.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass betriebliche Mobilität mehr ist als einfach das richtige Fahrzeug zur richtigen Zeit. Es geht um Daten, es geht um Struktur und es geht um den Mut zur Veränderung. Marcella Krall hat uns heute bestens veranschaulicht, wie der ÖAMTC mit Know-how, mit Partnerschaften und einer konsequenten Umsetzung elektrifizierende Impulse setzt. Herzlichen Dank an alle ZuseherInnen und ZuhörerInnen fürs Dabeisein. Begleiten Sie uns auf unserer Reise zum Mobilitätswende. Bis zum nächsten Mal bei What Goes On.